erdähnliche Planeten besitzen oft einen Bodyguard. Simulationen zeigen, dass felsige Supererden mit dünnen Atmosphären häufig von Jupiter-ähnlichen Planeten beschützt werden. Hierzu begrüße ich Dr. Neil Bock vom Max-Planck-Institut für Astronomie und der Europäischen Südsternwarte. Schönen guten Tag, Herr Dr. Neil Bock.
Ja, schönen guten Tag, Herr Wiener.
Was verbirgt sich hinter dieser neuen interessanten Entdeckung, die letzten Endes zum einen durch Beobachtung, aber auch durch dann Computersimulation zu diesem Ergebnis geführt hat? Was muss man sich darunter vorstellen? Was können Sie unseren Hörern dazu mitteilen?
Ja, also ganz generell, ganz im Prinzip, die Publikation, auf die diese Nachricht beruht, die ist ein Teil einer theoretischen Abarbeitung, einer theoretischen Studie, die halt herausfinden soll, wie Planeten im Prinzip entstehen. Das weiß man ja bis heute noch nicht wirklich. Da gibt es auch einige Lücken. Und man versucht das dann häufig durch Simulationen. Da gibt es dann verschiedene Schritte. Die Simulationen werden immer besser. Und diese Simulation, die wir jetzt hier haben, das ist die aktuelle. Und das ist eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Bern und dem Max-Planck-Institut für Astronomie. Und da kam halt jetzt raus, indem man gewisse Annahmen machte, dass offensichtlich es kein Zufall ist, dass man häufig, wie auch schon einige Beobachtungen zeigen, recht trockene, kann man sagen, also wenig Eis und gasarme Supererden immer zusammen, auch sehr häufig zusammenfindet mit Gasriesen, ähnlich dem Jupiter, in einem großen Abstand. Das ist natürlich schon interessant deswegen, weil immer wieder auch gesagt wird, wenn man jetzt auf unser Sonnensystem schaut, dass der Jupiter eine ganz wesentliche Funktion hat für die Habitabilität auch der Erde, nämlich dass er durch seine Gravitationswirkung Kleinkörper im Sonnensystem ablenkt, sodass die nicht in den Innenbereich kommen und so eben weniger katastrophale Einschläge passieren. Da wurde halt immer gesagt, ja, das ist doch ein Zufall und das könnte halt auch ein bisschen was darüber aussagen, wie häufig oder wie selten Leben tatsächlich stattfindet. Aber jetzt scheint diese Simulation zu zeigen, dass gerade so eine Kombination Gesteinsplaneten im Innern und solche Jupiter-ähnlichen Planeten, dass das relativ häufig vorkommt.
Und worauf beruht das? Ist das so, dass man also aktuelle Beobachtungen hat, wo erdähnliche, in Klammern, Supererden gefunden worden sind und das Ganze dann praktisch mit Computerdaten versucht in Einklang zu bringen, die letzten Endes zu diesem Ergebnis geführt haben?
Ja, genau. Also erstmal diese Simulationen selber, die sind jetzt relativ unabhängig davon gewesen. Man versucht halt immer diese Simulationen zu verbessern und dann generell was über die Entstehung von Planeten auszusagen. War ganz jetzt speziell jetzt diese Publikation, die hat sich genau diesen Aspekt mal angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren Beobachtungen gezeigt haben, dass halt sehr häufig, wenn man Supererden um ferne Sterne findet, dass man dann auch in größerer Entfernung so einen Gasriesen findet. Es gibt sogar, ja, die unterscheiden sich so ein bisschen in den Ergebnissen. Also manche finden sogar oder leiten sogar ab, dass das eigentlich so gut wie immer stattfindet. Und das wollte jetzt diese Studie überprüfen anhand von Anfangsbedingungen und so weiter. Und dann kann man in diesen Simulationen ja 1000 zufällig angeordnete Planetensysteme über mehrere Milliarden hin entwickeln lassen. Und man schaut sich dann an, was am Schluss rauskommt. Das Ergebnis war dann schon teilweise verblüffend und teilweise, was man auch erwartet hat. Also was man halt gefunden hat in den Simulationen ist, dass das so ganz allgemein wohl nicht stimmen würde. Wenn die Simulationen so korrekt sind, dann, dass das eben keine besondere Signifikanz hat, dass man immer, wenn man Supererden findet, auch gleichzeitig oft solche Jupiter findet. Aber die können halt genauer nachgucken in den Simulationen und wenn man das dann beschränkt auf ganz spezielle Supererden, also das bedeutet, die sind, wie gesagt, trocken, wenig Eis, wenig Gas, das heißt eine dünne Atmosphäre, ähnlich wie die Erde, dann ist das tatsächlich so, aufgrund dieser Simulation, dass man sehr oft dann auch einen Jupiter-ähnlichen Planeten in großen Abstand findet.
Muss ich nochmal zum besseren Verständnis fragen, ja. Was versteht man eigentlich unter Supererden?
Also Supererden, ja, also das ist, Problem ist halt, dass sich da auch die Wissenschaftler nicht ganz einig sind, was man als Supererde bezeichnet. Und da muss man immer genauer nachschauen, was jetzt die jeweiligen Wissenschaftler in den Publikationen damit meinen. Generell, was eigentlich mehr oder weniger Konsens ist, man denkt halt immer, wenn man von Supererden spricht, dass es ein Gesteinsplanet ist, der größer ist als die Erde, mehr eigentlich nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut, wenn man dann sagt, ja, vielleicht erdähnliche Supererden, das scheint irgendwie so doppelt gemoppelt, ne? Aber dann spricht man dann doch über ganz präzise Bedingungen wie eben nur eine dünne Atmosphäre, denn es gibt durchaus auch Supererden, die hat man schon gefunden, die haben eine sehr dichte Atmosphäre und das ist natürlich nicht das, was man irgendwie mit Erden assoziiert.
Nun, diese Bodyguards, die solche Planeten schützen, wie unser Jupiter zum Beispiel, die haben doch das Problem, dass man sie sehr schlecht finden kann. Auf der einen Seite, weil sie eine sehr, sehr langsame Rotation um den Zentralstern haben. Hier handelt es sich aber um Objekte, die nur ähnlich sind, nämlich die also viel schneller um ihr Zentralstern kreisen. Also die Abstände sind etwas anders als bei uns im Sonnensystem, oder?
Ja, nicht sehr. Also da ist natürlich auch eine fließende Definition da. Also das, was man jetzt hier als diese, was wir jetzt als Bodyguard bezeichnet haben, das sind halt wirklich Jupiter-ähnliche Planeten, die sich in einem Abstand befinden jenseits einer Linie, einem Bereich in den Planetensystem, wo Wasser in gefrorenem Zustand vorkommt. Das kann ein bisschen näher sein als bei uns am Jupiter oder ein bisschen weiter weg. Aber generell sind das schon solche Planeten, da muss man sich schon solche runter vorstellen, wie bei uns im Sonnensystem, dem Jupiter. Und sie sind tatsächlich schwer zu beobachten, denn wie Sie schon sagen, normalerweise sind diese Umlaufperioden recht lang. Also man spricht da schon von mindestens vielen 100 Tagen oder vielleicht sogar Jahren. Und es ist einfach schwierig, sowas zu finden, weil es halt auch problematisch ist, Beobachtungsprogramme willig zu bekommen oder auch nur zu definieren, um über solche großen Zeiträume dann solche Planetensysteme nochmal genauer zu untersuchen. Das heißt, man findet eher Planeten durch Beobachtungskampagnen, die eher nah an den Sternen dran sind und die auch eher eine größere Masse haben. Deswegen ist es auch schwierig, wenn man sich das genau anschauen will, das allein mit Beobachtungsdaten zu machen. Da sind natürlich die Simulationen im Vorteil, denn hier kann man sich dann alle Objekte anschauen, die im Prinzip in den Simulationen entstehen, ganz unabhängig davon, wo sie sich jetzt befinden.
Nun werden wir in Zukunft noch bessere Instrumente bekommen, um genauer diese Unbekannten einzuschränken, nämlich zum Beispiel mit dem neu geplanten James-Webb-Teleskop, was voraussichtlich nächstes Jahr gestartet wird, aber dann eben auch mit irdischen Teleskopen. Wir haben ja ein europäisches Superteleskop, was etwa Mitte der 20er Jahre fertig sein soll. Wir haben in den USA ein etwas kleineres, aber trotzdem ein riesiges Teleskop. Das Ganze ist doch sehr vielversprechend, dass wir immer konkreter bestimmte Aussagen treffen können.
Genau, also ganz speziell geht es halt in dieser Hinsicht darum, dass wir jetzt mit diesen neuen Geräten dann in der Lage sein werden, genauer die Zusammensetzung und die Charakteristika von diesen Exoplaneten zu bestimmen, also insbesondere von diesen Supererden. Das war ja auch jetzt ein Problem in dieser Studie, über die wir gerade reden, dass man aus den Beobachtungen zwar sagen konnte, ja, das sind Supererden, aber man konnte eigentlich nicht genau definieren, woraus sie wirklich bestehen und ob sie wirklich eine dichte Atmosphäre haben oder nicht. Das lässt sich halt nicht verifizieren, dann so genau mit den Simulationen. Das wird in der Zukunft dann viel besser möglich sein. Also durch die große Sammelfläche beispielsweise dieser Teleskope wie dem ELT, der ESO, wird es dann möglich sein, wirklich sehr spezifische und Spektren von diesen Atmosphären, von diesen Planetenatmosphären zu gewinnen. Und danach kann man dann eben genauer untersuchen, woraus diese Planeten bestehen, woraus die Atmosphären bestehen. Und damit kann man dann unter Umständen später auch zeigen, ob die Vorhersage, die jetzt hier diese Autoren mit dieser Publikation jetzt treffen, ob die wirklich zustimmt, dass man wirklich, wenn man halt typischerweise in solchen Planetensystemen Supererden eher im inneren Bereich findet, mit wenig Gas, mit wenig Eis, ob das dann tatsächlich zusammenhängt sehr häufig mit solchen kalten Jupitern im Außenbereich dieser Planetensysteme.
Und letzten Endes geht es ja auch darum, eventuell tatsächlich eine richtige zweite Erde zu finden.
Das ist sicherlich auch ein Ziel, natürlich. Und da arbeiten natürlich viele Wissenschaftler schon darauf hin. Also es wäre natürlich jetzt nicht sehr sinnvoll, jetzt erst nur zu suchen und dann zu analysieren, was sieht man denn da. Also da gibt es auch sehr viele, die mit theoretischen Modellen Planetenatmosphären berechnen beispielsweise. Und da gibt es jetzt schon große Kataloge, die viele Wissenschaftler aufstellen, wo halt beispielsweise drin enthalten ist, was man denn in diesen Atmosphären jetzt erwartet. Also welche Elemente, in welcher Zusammensetzung, bei welchem Planetensystem, in welchen Abständen von den verschiedenen Sternen. Also das wird jetzt alles schon sozusagen berechnet. Und jetzt muss man eigentlich nur noch mit den Instrumenten mehr oder weniger nachschauen, ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Ja, eine Sache ist noch ganz wichtig, denn es hat sich gezeigt, dass eben das, was man in der Beobachtung gefunden hat, dass man sehr häufig, ganz egal, was für Supererden man gefunden hat, auch diese Jupiter-ähnlichen Planeten findet, dass diese Simulationen das eben nicht zeigen. Und das deutet wohl darauf hin, dass einige Annahmen offensichtlich in den Simulationen nicht ganz korrekt sind. Also wenn man sich das genauer anschaut, wenn man Simulationen aufsetzt, kann man ja nur das als Annahme reinstecken sozusagen, was bisher bekannt ist oder wo man denkt, was bekannt ist. Und ein Element dabei ist, wie sehr beispielsweise Planeten, insbesondere Gasplaneten, innerhalb von solchen Planetensystemen wandern können. Die können ja nach innen und außen wandern. Und es hat sich gezeigt, dass offensichtlich in den Simulationen gerade in Bereichen im Mittelbereich zwischen den Radien, den Orbits von diesen Supererden und den kalten Jupiters ganz weit außen eine sehr große Anzahl von weiteren Gasplaneten aufzufinden sind, die man in den Beobachtungen eigentlich nicht findet. Und die Idee ist dabei, dass die dann in den Simulationen dazu führen, dass die bereits entstandenen Supererden zerstört werden oder aus den Planetensystem hinausgeschleudert werden durch gravitative Prozesse. Und das ist ein Hinweis darauf, dass möglicherweise die Erkenntnisse, die man bis heute über die Migration, also die Wanderung von Gasplaneten gesammelt hat, dass die wohl nicht ganz richtig sind in der Hinsicht, dass man wahrscheinlich überschätzt, dass diese Gasplaneten sehr stark wandern. Also da ist wahrscheinlich die Wanderung nicht so stark ausgeprägt. Das finde ich ganz interessant, weil bei Simulationen denkt man immer, man will die Wirklichkeit ja abbilden, aber das ist oft nicht der Fall, sondern gerade da, wo man eben Diskrepanzen zu Beobachtungen findet, auch da kann man wirklich eine Menge lernen.
Kommen wir zu einem anderen Thema noch. Atomarer Wasserstoff als archäologischer Nachweis für die Geschichte der Milchstraße. Was steckt hinter dieser Meldung?
Also man muss sich halt überlegen, die Milchstraße, die besteht natürlich aus verschiedenen Komponenten, auch verschiedenen Gaskomponenten. Und eine davon, das ist typischerweise überall im Universum ist natürlich Wasserstoff sehr häufig vorhanden. Das ist das häufigste Element überhaupt. Und auch das findet man in unterschiedlichen Zuständen. Also entweder findet man das in den sehr dichten Gebieten, wo Sterne entstehen, in einem molekularen Zustand. Aber man findet es auch sehr häufig als atomare Gase, also wo dann wirklich die Wasserstoffatome einzeln vorkommen. Und das findet man dann typisch dort, wo das Gas sehr dünn verteilt ist und wo es relativ warm ist. Und das wollte man sich jetzt mal genauer angucken, wie gerade dieses atomare Wasserstoffgas in der Milchstraße, insbesondere im inneren Bereich, verteilt ist. Denn da weiß man noch nicht wirklich viel drüber, ist auch nicht so einfach zu messen. Und das geht zurück auf eine sehr tiefe Durchmusterung, wie man sagt, also eine Studie, eine genaue Studie, wo man sich wirklich ein ganzes Gebiet in der Milchstraße genau anschaut, ziemlich großflächig, wie da dann der Wasserstoff verteilt ist. Und jetzt hat einer der Autoren, auch vom Max-Planck-Institut für Astronomie, der Juan Soler, hat halt eine Technik angewandt, womit man Strukturen in diesem atomaren Wasserstoff, in dieser Verteilung besser sichtbar machen kann. Und dabei zeigt sich, dass ähnlich wie bei dem molekularen Gas auch das atomare Gas in Form von langen Filamenten innerhalb der Milchstraße verteilt ist. Also Filamente, das sind so dünne, fadenartige Verteilungen, wo man dann eben da eher dichteres Material hat und dann drumherum ist es dann eher diffuser. Und das war jetzt etwas relativ Neues. Und besonders war, dass man daraus auch was lernen konnte, wenn man sich genauer angeschaut hat, wie diese Filamente verteilt sind.
Und welche Bedeutung hat das jetzt speziell für die Astronomie?
Die Idee ist jetzt dabei, dass natürlich diese Struktur in diesem atomaren Wasserstoff sich wahrscheinlich mit der Zeit irgendwie aufgebaut haben muss. Und die Verteilung dieser Filamente, die der Juan Soler gefunden hat, die zeigt eben, dass die meisten dieser Filamente sich entlang der Milchstraßenscheibe verteilen. Das hatte man erwartet. Also wenn jetzt die Milchstraßenscheibe ist ja relativ dünn im Vergleich zu ihrem Durchmesser und die meisten Filamente befinden sich dann wirklich entlang dieser Scheibe und das ist dann durch die Rotation sozusagen dieser Milchstraßenscheibe und des Gases und der Sterne sind dann diese Filamente dann entsprechend langgezogen. Allerdings, was jetzt interessant war, man hat auch einige Stellen gefunden, wo eben solche Filamente senkrecht zur Milchstraßenscheibe sozusagen nach oben oder unten rausschauen oder nach oben unten orientiert sind. Und das war etwas Überraschendes. Und es gab dann schon ein paar Vermutungen, wie das sein kann, denn diese Rotation der Milchstraßenscheibe kann das irgendwie nicht machen. Aber es gibt halt andere sehr dynamische Prozesse innerhalb der Milchstraße, die über viele Milliarden Jahre hinein ablaufen. Und das hat eben was mit Sternentstehung und Sterntod zu tun. Und das wollte man dann sich genauer anschauen und hat dann auch Simulationen durchgeführt. Und dabei kam dann eben raus, dass diese Vertikalen, also die Strukturen, die senkrecht zur Milchstraßenebene verlaufen, offensichtlich zeigen, wo vor langer, langer Zeit schon einmal beispielsweise Supernova-Explosionen vonstatten gegangen sind. Also diese Supernova-Explosionen, die führen eben dazu, dass durch diese Schockfront das Wasserstoffgas, wie bei einem Schneeflug, zusammengeschoben wird, verdichtet wird, und das sind jetzt offensichtlich nach vielen Milliarden Jahren beispielsweise die Überbleibsel, die man jetzt noch sehen kann, sodass man auf diese Weise das lernen kann über die Sternentstehungsgeschichte der Milchstraße. Also dass es offensichtlich auch schon zu früheren Zeiten in gewissen Zonen Sternentstehung gegeben hat, hauptsächlich mit massereichen Sternen, die dann irgendwann zur Supernova-Explosion sich entwickelt haben.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Nielbock von der Europäischen Südsternwarte und Max-Planck-Institut für Astronomie. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, kein Problem.